Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Guten Tag, mein Name ist Christa Zöchling. Ich begrüße Sie zur Dunkelkammer aus der Reihe History. Ich schaue wahrscheinlich wie viele Menschen ungläubig, wie die Demokratie in Amerika oder genauer gesagt ihre demokratischen Institutionen gerade zerstört werden. Und deshalb spreche ich heute noch einmal über Trump, diesmal in Verbindung mit John F. Kennedy. Vergangene Woche nun hat Trump den großen Rest, also sämtliche Akten aus dem Kennedy-Fall, freigegeben, auch die bisher geschwärzten Seiten. Seit mehr als 3 Jahrzehnten werden sie Schritt für Schritt veröffentlicht. Eigentlich eine gute Sache, dass jetzt alles am Tisch ist. Und um dem Ganzen den richtigen Drive zu geben, hat Trump gleich einmal verkündet, dass er selbst immer schon der Meinung gewesen ist, dass Lee Harvey Oswald, der Täter, das nicht allein getan haben kann. Nun werde alles ans Licht kommen. Trump wäre zweifellos gern so beliebt und verehrt, wie es JF Kennedy gewesen ist, der jüngste Präsident Amerikas, ehe er am 22. November 1963 in Dallas einem Attentat zum Opfer fiel. Öfter schon hat Trump am Mythos Kennedy Maß genommen. In seinem allerersten Wahlkampf versuchte er, seinen Konkurrenten Ted Cruz aus dem Feld zu schlagen, mit der Behauptung, dessen Vater sei mit Oswald bekannt, ja sogar am Attentat beteiligt gewesen. Es gäbe da ein gemeinsames Foto von den beiden. Richtig daran war nur, dass Rafael Cruz aus Kuba stammte, anfangs die Revolution unterstützt hat, doch dann vor Fidel Castro nach Miami flüchtete. Dass Trump den umstrittenen und wirre Dinge behauptenden Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister ernannt hat, liegt sicher auch am Klang dieses Namens, die Kennedys. Und der Sohn, also der Gesundheitsminister, der Sohn des später ebenfalls ermordeten jüngeren Bruders des Präsidenten, Robert Kennedy, ist selbst verschwörungssüchtig. Der Gesundheitsminister glaubt, WLAN verursache Krebs und Antidepressiva führten zu Schulmassakern. Und Oswald sei Teil eines Komplotts gewesen. John F. Kennedy war der Prototyp des gut aussehenden jungen weißen Amerikaners aus privilegierten Verhältnissen. Harvard-Student, im Zweiten Weltkrieg mit einer Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Ein Hoffnungsträger, gern auch Jack genannt. An der Seite einer Frau, die zur Stilikone wurde, deren Gang und Lächeln, Frisur und Mode von Millionen junger Frauen nachgeahmt wurde. Jack und Jackie, das Traumpaar des Aufbruchs. Auf dem politischen Parkett war Kennedy ein Lichtstrahl nach den dunklen Jahren der McCarthy-Ära, in der Linke und Kommunisten, Schauspieler, Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler peinlichen Befragungen vor einem Tribunal für unamerikanische Umtriebe ausgesetzt waren. Diese Befragungen wurden sogar übers Fernsehen übertragen. Wenn jemand einen Bekannten hatte, der mit Kommunisten sympathisiert hatte, eine linke Veranstaltung besuchte, eine Petition unterschrieb oder auch wenn er einfach nur denunziert wurde, war er schon dran. Geschichten über linke Verschwörungen blühten. Thomas Mann etwa, der Schriftsteller, wurde als einer der größten Stalin-Sympathisanten von diesen Leuten bezichtigt. Charlie Chaplin galt als Kommunist, dem die Einreise in die USA deshalb verboten worden ist. Der Atomwissenschaftler Robert Oppenheimer wurde als Sowjetspion verdächtigt. Wenig bekannt ist es, dass Kennedys Bruder Robert, der spätere Justizminister, auch einmal juristischer Berater dieses McCarthy-Tribunals gewesen war. Doch nicht lang. Er ging, nachdem er sich mit dem damaligen Chefberater Roy Cohn wegen dessen brutaler Methoden, Leute unter Druck zu setzen, überworfen hat. Roy Cohn war übrigens jener Anwalt, der eine Dekade später den jungen Trump auf allen unmoralischen Wegen, Erpressungen, Drohungen, Lügen für seine Immobiliendeals anleitete. Und dann kam Kennedy. 1960 gewann er die Präsidentschaftswahlen. Er kündigte an, das Versprechen der amerikanischen Verfassung, dass alle Menschen gleich an Rechten und Würde sind, zu erfüllen. Die Aufhebung der Rassentrennung, 100 Jahre zu spät, sagte Kennedy in einer Rede an die Nation. In seinem zweiten Jahr im Weißen Haus schickte Kennedy Militäreinheiten an die Universität von Mississippi, um einem schwarzen Studenten gegen einen gewalttätigen weißen Mob zu schützen, damit dieser immatrikulieren konnte. 1963 setzte er die Nationalgarde ein, um die Universität in Alabama für Schwarze zu öffnen. Kennedy sagte, Amerika könne nicht frei sein, wenn es nicht alle seine Bürger sind. Martin Luther King und andere Anführer der Bürgerrechtsbewegung lud er ins Oval Office ein. Er versprach Frieden, nicht einen Pax Americana, sondern einen gerechten Frieden für alle. 1961 hatte er die Kuba-Krise beigelegt und einen Atomkrieg verhindert. Er hatte sich öffentlich von der CIA distanziert, die ihn in eine verdeckte Invasion auf Kuba hineingejagt hatte, die sogenannte Schweinebucht-Invasion, die sich zu einem Debakel auswuchs. Und er stand dem Vorschlag, amerikanische Kampftruppen nach Vietnam zu schicken, sehr skeptisch gegenüber. Seinem Bruder, dem Justizminister, ließ er freie Hand, gegen die Mafia vorzugehen, obwohl ein Mafia-Boss seinen Wahlkampf mitfinanziert hatte. Kennedy war 42 Jahre alt und für die Jugend ein politischer Popstar. Er stand für die Idee, jeder Amerikaner könne es schaffen, auch wenn er schwarz, arm und weiblich war. Wer in diese Zeit des Aufbruchs der Jugend eintauchen will, der bitte gehe ins Kino und schaue sich den Film über Bob Dylan der frühen Jahre an. Completely Unknown heißt er. Im Herbst 1963 war Kennedy schon auf Tour für den nächsten Wahlkampf. Es gab Morddrohungen in Chicago, in Tampa, aber keine für Dallas, eine reaktionär-konservative Kleinstadtgesellschaft in Texas. Kennedy war gewarnt worden, nach Dallas zu gehen, dort aufzutreten. Aber er wollte es. Er war in Europa gewesen und dort von den Massen umjubelt worden. Seine Beliebtheitswerte waren am Höhepunkt. Was geschah nun am 22. November 1963 in Dallas? Ein Triumph schon am Flughafen, aber nicht nur. Eine Lokalzeitung hatte ein Inserat einer rechtsradikalen Gruppe am Cover veröffentlicht. Schwarz umrandet wie eine Pate. Darin wurde Kennedy vorgeworfen, Amerika den kommunistischen Vereinten Nationen auszuliefern. In einem offenen Lincoln fahren sie in die Stadt hinein. Die Kennedys im Fond, Jackie Kennedy in rosarotem Chanel, einen Strauß roter Rosen am Schoß, die Cornelis, der Gouverneur und seine Frau auf Klappsitzen vor ihnen. Einer vom Secret Service chauffierte. Die Straßen sind gesäumt von Menschen. Kreischen, Jubel, Rufe, Klatschen. Ganz nah. Sie spiegeln sich im blauen Lack des Cabrios. Es ist ein sonniger Tag. Man hört das Brummen der Motorräder und Hubschrauber kreisen. Um 12.29 Uhr fährt der Konvoi am Schulbuchlager in der Elm Street entlang. Ein Knall hallt über den Platz. Dann ein zweiter. Kennedys Arme gehen nach oben, dann sackt er vornüber zusammen. Auch der Gouverneur krümmt sich, 2-3 Sekunden später. Ein dritter Knall. Gewebeteile spritzen vom Kopf des Präsidenten. Ein Sicherheitsmann springt hinten auf den Wagen auf. Der Chauffeur, der erst kurz stehen geblieben war, beschleunigt auf 130 km/h. Es geht ins nächste Spital. Um 13 Uhr die Nachricht im Fernsehen. Kennedy ist tot. Ein kollektiver Schluchzer, ein Schrei geht durch die Menge, die am Tatort geblieben war. Dann Stille, Schockstarre. Das Areal war abgesperrt worden. Hunderte Menschen wurden in den kommenden Stunden befragt. Was haben Sie gesehen, gehört? Polizisten stürmen einen hohen Backsteinbau, ein Schulbuchlager. Dort an einem Fenster im sechsten Stock habe ein Mann gestanden. Ein Gewehr sei herausgeragt, sagen Passanten. Die einen sagen, die Schüsse seien von dort gekommen. Andere glauben, von einem Hügel weiter unten. Einige haben drei Landstreicher gesehen, die sich im Tumult davongemacht hätten. Andere haben zwei Männer gesehen mit Gewehren, davonlaufen. 3, 4, 5 oder mehr Schüsse habe man gehört. Die Angaben sind höchst unterschiedlich. Keiner kann sich vorstellen, dass ein einziger Mann das gewesen sein soll. Die Kommunisten waren es. Die Rassisten, die Geheimdienste. Jedenfalls ein Komplott. Das sagen die Leute. Denn was einen derart aus der Bahn wirft, muss doch einen Sinn haben. Kaum eine Stunde später, nach dem Attentat, wird ein 24-Jähriger während einer Kinovorstellung von Polizisten überwältigt. Es ist Lee Harvey Oswald. Zuvor hatte er bei einer Kontrolle einen Polizisten niedergeschossen. Sein Aussehen passte auf den Mann, den Zeugen an einem Fenster des Schulbuchlagers gesehen hatten und in dem Oswald seit kurzem beschäftigt war. Der mutmaßliche Täter sagt in Polizeigewahrsam in Dallas, er habe niemanden erschossen. 2 Tage später, am Morgen des 24. November, soll er in das Kreisgefängnis überführt werden, wo dann die richtige Einvernahme stattfindet. Es war in Texas damals üblich, solche Termine öffentlich bekannt zu geben, und so drängen sich an diesem Morgen mehr als 50 Journalisten, Fotografen und Kameraleute, Polizisten und Neugierige in den Gängen der Polizeistation im Souterrain, von wo aus es in die Garage geht. Als Oswald mit Handschellen an einen Kriminalbeamten gefesselt erscheint, geht eine Bewegung durch die Menge. Eine massige Gestalt drängt sich nach vorn, ein Revolver wird sichtbar und Oswald sackt zusammen vor laufenden Kameras. Der dicke Mann ruft noch aus, "You killed my president!", bevor auch er von Polizisten überwältigt wird. Der Mann heißt Jack Ruby, ist Nachtclubbesitzer in Dallas mit Verbindungen zur Mafia und zur lokalen Polizeibehörde. Eine kurze Zeit lang war er sogar Informant des FBI, aber wirklich nicht lang. Er wird später sagen, er habe das für Jackie gemacht und er sei nicht Teil einer Verschwörung. Ruby ist zu diesem Zeitpunkt schon sehr schwer krank und immer stärker von paranoiden Vorstellungen geplagt. Zum Beispiel, dass die US-Regierung alle Juden umbringen wolle. Seinen Prozess erlebt er nicht mehr. Er stirbt 1967. Warum hat er Oswald erschossen? Bis heute weiß es keiner. Ein paar Stunden nach dem Vorfall in der Polizeistation ist auch Oswald tot, an den Verletzungen gestorben. Und die Verschwörungstheorien blühen auf, weltweit. So sehr, dass der neu angelobte Vizepräsident Lyndon B. Johnson eine Woche nach dem Mord eine Kommission einsetzt. Angeführt vom obersten Richter des Supreme Court, Earl Warren. In dieser Kommission sind Senatoren, Gouverneure, Anwälte, 8 honorige Personen und einige Dutzend Juristen, die die eigentliche Arbeit machen. Akten der Polizei, des Krankenhauses, der Geheimdienste, Protokolle von Zeugen und Gutachten einsehen und neue Zeugen befragen und neue Gutachten einholen. Es gibt Widersprüche. Waren es nun 3 oder 4 Kugeln? Kamen wirklich alle Schüsse von hinten? Hat der Täter, wenn er im Fenster stand, von hinten auf den davonfahrenden Wagen geschossen? Sind die Wunden Eintritts- oder Austrittswunden? Und was ist, wenn ein Schuss auch von vorne kam? Dann muss es doch einen Komplizen gegeben haben. Die ganze Interpretation des Geschehens hängt an der sogenannten magischen zweiten Kugel. Sie habe Kennedy im oberen Rücken getroffen, sei vorn im Hals wieder ausgetreten, habe den vor Kennedy sitzenden, auf dem Notsitz sich befindlichen und etwas tiefer sitzenden Gouverneur Connally durchschossen, seinen Oberschenkel gestreift und dann noch sein Handgelenk. Eine Kugel, 7 Wunden. Das sei möglich, sagt die Kommission. Doch nicht jedes Kommissionsmitglied ist wirklich überzeugt. Doch auch für eine andere Interpretation gibt es keine Evidenz. Die Berichte der Ärzte in Dallas und der Obduktionsbericht aus Washington widersprechen einander in Details. Die Mehrzahl der Zeugen am Tatort gibt an, mehr als 3 Schüsse gehört zu haben, aus verschiedenen Richtungen kommend. Das sei ein Echo-Phänomen, sagen die Gutachter. Aber auch das Tatmotiv ist unklar, es schillert. Oswald war zeitlebens psychisch angeschlagen, mit einer Neigung zu eruptiver Gewalt. Laut Jugendpsychiater hatte er eine schizoide Störung. Er war zeitweise im Jugendarrest, er war Schulabbrecher. Mit 16 ist er Marxist-Leninist, lernt Russisch und hat die Pravda abonniert. Bei den Marines in Japan kommt er in die Nähe geheimdienstlicher Informationen. Er wird zum Scharfschützen ausgebildet, ist aber da nur mittelmäßig. Um aus der Marine wegzukommen, schießt er sich in den Arm, kommt vor ein Kriegsgericht, wird unehrenhaft entlassen und reist, da ist er 20 Jahre alt, über Helsinki nach Moskau und beantragt die sowjetische Staatsbürgerschaft. Die Sowjets halten ihn für einen neurotischen Verrückten, zumindest nach FBI-Akten, oder vielleicht auch eingeschleust. Sie vermitteln dem jungen Mann nach vielen Wochen der Beobachtung eine Arbeit in einer Fabrik. Nicht einmal 2 Jahre später bittet er die US-Botschaft, ihn wieder zurückzunehmen. Mittlerweile hat er Frau und Kind und sie sollen mitkommen. Wieder zurück in den USA geht es weiter bergab. Jobwechsel, Gewaltvorwürfe in der Ehe, Arbeitslosigkeit. Er verteilt Flugblätter für ein Pro-Kuba-Komitee. Und kurz vor dem Attentat beantragt er in Mexico City ein Visum für Kuba. Er will über Kuba wieder in die Sowjetunion einreisen. Das FBI hat ihn im Blick, aber nicht sehr. Das Attentat in Dallas war ein derartiger Schock für die amerikanische Nation, dass es den Leuten schwerfiel zu glauben, dass 2 psychisch gestörte oder labile Personen ohne eine nachvollziehbare Agenda in dieses Attentat involviert sind. Der eigentliche oder mutmaßliche Täter und der, der den Täter dann erschossen hat. Die Warren-Kommission kommt im Dezember 1964 zum Schluss. Lee Harvey Oswald hat geschossen und er war allein. Es gibt heute ein Dutzend Filme, hunderte Bücher und darunter ist auch ein großartiger Roman von Don DeLillo und unzählige Verschwörungstheorien. Die Sowjetunion stecke dahinter, Fidel Castro habe den Mord in Auftrag gegeben, die Mafia, die CIA, selbst Kennedys Vize, Lyndon Johnson, wird verdächtigt, Kennedy aus dem Weg geräumt zu haben. Eines der Bücher, das damals zeitnah erschien, habe ich in der Arbeiterkammer entdeckt, in Wien. Es ist 1967 in einem österreichischen Verlag erschienen, geschrieben, verfasst von dem Anwalt Mark Lane. Und zwar ohne Schaum vor dem Mund, relativ nüchtern. Schon damals warf er die alten und immer wieder neuen und alten Fragen auf. Wie viele Kugeln waren im Spiel, von hinten oder auch von vorn? Kam der Schuss oder kamen die Schüsse nur aus dem Gebäude oder auch vom Hügel? Warum wurden alle Spuren, die auf Helfer hinwiesen, von der Kommission nicht gründlicher untersucht? Hat vielleicht der CIA die Untersuchung boykottiert? Lane kritisiert im Grunde, dass die Ausgangslage der Kommission parteiisch war. Die Kommission, so sagt er, habe die Alleintäter-These nachweisen wollen. Heute weiß man, ihre Mitglieder hatten tatsächlich die Sorge, die Sowjets steckten dahinter und wenn das bekannt würde, drohe ein Krieg, ein Atomkrieg. Und dennoch, Nach allem, was man bisher weiß, lässt sich die These von einem Komplott nicht erhärten. Bei aller Schlamperei der Kommission, Gerüchten vom Hörensagen und nachträglichen Zeugen. Es war offenbar Oswald und er war allein. Auf das Buch des Anwalts Mark Lane bin ich aus einem einzigen Grund aufmerksam geworden, und zwar deshalb, weil es ein Vorwort von Bruno Kreisky enthält. Kreisky war damals Außenminister einer großen Koalition in Wien. Er hatte Kennedy und Khrushchev 1961 beim berühmten Gipfeltreffen in Wien kennengelernt. Mit Kennedy war Kreisky weiter in Kontakt geblieben. Bei Beratungen zur Weltlage im Oval Office wurde er öfter zitiert, schreibt Oliver Radkolb, der Historiker. Zu den Ermittlungen äußert sich Kreisky in seinem Vorwort nicht. Es ist mehr eine Eloge auf Kennedy. Er schreibt, in den knappen 3 Jahren, die ihm geblieben sind, hat John F. Kennedy der Welt gezeigt, was ein Exponent dieser Generation, die auch Furchtbares erlebt und erlitten hat, zu vollbringen vermag. Er hat seine Aufgaben erfüllt mit einer Weisheit, die man nur von den Alten erwartete und mit einer Vorsicht, von der man glaubte, dass sie nur den Erfahreneren zur Verfügung steht und mit der Entschlossenheit, die nur einem gestellten Charakter entspringen konnte. Und weiter, Kreisky. Als Kennedy starb, war die Trauer groß, besonders unter den Jungen überall in der Welt. Sie sahen in ihm, ganz gleich, wo sie politisch beheimatet waren, einen der ihren und den Beginn eines sich anbahnenden Generationenwechsels. Er hat ihnen auch einen neuen Lebensstil gegeben. Kein Wort verliert Kreisky über die Ermittlungen zu Kennedys Tod. Obwohl der Titel des Buches lautet »Kritik an der Warren-Kommission – Ich klage an«. Aber Kreisky war offenbar skeptisch, sonst hätte er diesen Text nicht zur Verfügung gestellt. Die gesamte Linke in Europa war damals nicht zufrieden mit den Erklärungen. Sie sah Kennedy als Opfer der Reaktion. Als dann ein paar Jahre später auch noch Robert Kennedy ermordet wurde, der Vater des verschwörungssüchtigen Gesundheitsministers, waren die Kennedys bereits ein Mythos geworden. Und ein Mythos verlangt ebenbürtige Widersacher. Eine richtige Verschwörung und nicht 2 psychisch labile Täter, mehr oder weniger zufällige Dinge. Aber was hat nun Trump damit zu tun? Kennedy ist in allem das gerade Gegenteil von dem, was Trump macht. Aber Trump hält damit eine Debatte am Laufen, so wie übrigens auch Herbert Kickl immer wieder Zweifel äußert am Unfalltod von Jörg Haider. Die Verabsolutierung der Frage, cui bono, wem nützt es, nützt immer denen, die alles auf der Welt als eine große Verschwörung deuten. Trump kommt das sehr zu Pass. Er will ja den angeblichen Deep State bekämpfen, den tiefen Staat. Und das heißt nichts anderes, als die Institutionen der Demokratie zu stören. Noch halten sie. Trumps Versuch, die seinem Geschmack nach zu kritischen amerikanischen Auslandssender Radio Free Europe, Radio Liberty zu schließen, wurden vorerst durch einen Richterbeschluss gestoppt. Doch gegen private Anwaltskanzleien geht das Justizministerium vor, wenn sie, ich zitiere, leichtfertige, unangemessene und schikanöse Gerichtsverfahren gegen die Vereinigten Staaten führen. Eine der größten Anwaltskanzleien in New York wurde vergangene Woche mit einer Executive Order in seiner Existenz bedroht. Keine Zusammenarbeit mehr mit der Regierung, wenn auch nur einer der Partner Trump juristisch am Zeug fliegt. So hieß es. Der Vorsitzende der Kanzlei hat nach einem Termin mit Trump klein beigegeben. Es ging um Milliarden. Und ein Zusammenschluss betroffener Kanzleien gegen Trump ist nicht zustande gekommen. Und so jemand wie Trump sagt dann, alles solle ans Licht kommen. Nun, ich verabschiede mich damit. Bis zum nächsten Mal, Ihre Christa Zöchling. Dankeschön.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.